Hallo!
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag im Special-Format.
Ja, wir haben ein paar Neuigkeiten in Bezug auf die vierte Staffel und in Bezug auf die erste Staffel. Beide werden exklusiv bei Podimo zu hören sein. Zur vierten Staffel kommen wir nachher nochmal, aber die erste Staffel, die somit nur noch dort zu hören ist, wollen wir heute hier nochmal ein bisschen zusammenfassen.
Und natürlich noch einen neuen Fall mit einbringen.
Genau, den gibt es auch noch.
Und der hat es ziemlich in sich. Seid gespannt. Tanja, jetzt möchte ich aber erstmal von dir nochmal auf die erste Staffel gehen. Und zwar, mich hat da ein Fall so ein bisschen, also den fand ich ganz gut erzählt von dir. Also du erzählst ja alle Fälle ganz gut, muss ich sagen. Aber den fand ich jetzt so ganz besonders, weil ich fand da ja auch ein Part in der Geschichte so ein bisschen, habe ich immer gedacht, kann man das so bringen oder nicht, weil das denn doch schon so ein bisschen makaber ist. Und zwar die Stelle mit dem Braten.
Ja.
Aber wir können dann nachher ja auch nochmal reinhören. Tanja, aber vorab wollte ich jetzt gerne nochmal wissen, hat sich da irgendwas ergeben, neue Erkenntnisse bei dem Fall? Er ist ja natürlich im Gefängnis, aber...
Genau, ich habe jetzt im Rahmen unseres Specials nochmal ein bisschen recherchiert und der Armin Maivis, um den es geht, der sitzt eben seit vielen Jahren im Gefängnis und seine Anwälte haben aber schon mehrfach versucht, ihn jetzt vorzeitig frei zu bekommen. Allerdings wurde das bisher immer abgelehnt und zwar, weil er absolut gar keine Reue zeigt. Also er hat gar kein Schuldbewusstsein und es gibt auch ein sehr, sehr ausführliches Interview auf YouTube, könnt ihr euch das angucken. Und da erklärt er so ein bisschen Hintergründe zu seiner Kindheit und so weiter und so fort und versucht das so ein bisschen herzuleiten, warum er eben diese Fantasien hatte und die dann auch ausgelebt hat. Und er betont eben immer, dass er ja jemanden getötet hat, der getötet werden wollte. Und das ist aber natürlich, wenn jemand entscheiden soll, ob du frühzeitig entlassen wirst oder nicht, sind Reue und Schuldbewusstsein eben verbunden mit dieser Reflexion ganz, ganz wichtig. Und dadurch hat er bisher gar keine Chance gehabt. Allerdings darf er teilweise schon raus, in Begleitung von zwei Beamten immer. Aber da kann er tageweise das Gefängnis schon verlassen. Und er hat auch mittlerweile eine Frau kennengelernt und führt eine Beziehung. Also
so ein Brief über eine Brieffreundschaft dann sicherlich.
So hat es dann angefangen, genau. Ob die sich jetzt auch schon persönlich sehen durften draußen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, mit Beamten darf er sogar das Gefängnis manchmal verlassen.
Das ist oft so, dass Frauen so Schwerverbrecher und Mörder eine Brieffreundschaft beginnen.
Ja, das ist recht häufig.
Ja. Tanja, lass uns doch einfach die erste Folge nochmal hören.
Ja.
Ich habe einen sehr bekannten Fall mitgebracht, und zwar den von Armin Maivis, dem Kannibalen von Rothenburg. Das hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja.
Da kennt man ja ganz, ganz viele Stories zu, weil der Fall ja total durch die Medien gegangen ist. Ja, also ich fokussiere mich so ein bisschen auf das Interview von ihm. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Also auf YouTube kannst du dir ein über 2 Stunden langes Interview mit ihm angucken. Das ist total spannend, weil er dann natürlich, oder man kriegt die Informationen dann mal aus erster Hand, ne? Also was ist die grobe Geschichte? Armin Maivis hatte Tötungsfantasien schon sehr, sehr lange, also über einen wirklich sehr, sehr langen Zeitraum. Er hat gemeinsam mit seiner Mutter gewohnt. Das, muss ich sagen, finde ich ja immer schon ein bisschen gruselig, wenn ich mir dann so ein Haus vorstelle.
So wie bei Bates Motel, ne?
Genau. So stelle ich mir das immer vor. In so einem Wald, ein großes Haus, so ähnlich war es auch tatsächlich. Seine Mutter hat da mit ihm gemeinsam gewohnt. Die hatten jetzt nicht das beste Verhältnis, aber eben auch kein wirklich schlechtes. Und er ist, ich weiß es nicht mehr genau, Elektrotechniker oder irgendwie sowas gewesen.
Und wo ist es? Rothenburg? Hier Rothenburg an der Wumme oder ein anderes
Rothenburg, ob der Tauber, soweit ich weiß.
Ach so, okay.
Ja, und er hat da, wie gesagt, mit seiner Mutter gewohnt, ist einem ganz normalen Job nachgegangen und hatte schon über Jahre Tötungsfantasien und ist dann im Darknet unterwegs gewesen und hat da eben rumgeguckt und ist auf so ein Forum gestoßen, wo Menschen sich angeboten haben zur Tötung.
Also die wollen getötet werden?
Genau. Und die beschreiben das da auch sehr detailliert, auf welche Art und Weise sie getötet werden möchten, warum sie getötet werden möchten, alles, was so dazugehört.
Und das ist jetzt so in echt? Also sind es wirklich so Menschen, die...
Ja. Das ist im Darknet, gibt es verschiedene Foren. Das wusste er vorher auch nicht. Er hat irgendwann mal angefangen, ich sag mal ganz doof, zu googeln und ist dann da auf irgendwelche Darknet-Seiten gestoßen und hat dann da eben verschiedene Kontakte gehabt und hatte bei vielen auch das Gefühl, dass sie nicht entschlossen genug sind. Also häufig war es dann so, wenn es etwas konkreter geworden ist, haben die wieder einen Rückzieher gemacht.
Also wie bei so einem Dating-Ding, wenn sich einer treffen will mit jemandem, dann heißt es immer, ja klar, machen wir 16 Uhr, pipapo, und dann kommt nie wieder was.
So kann man es, glaube ich, vergleichen, ja.
Okay.
Und dann hatte eben einer aber sich mit ihm sehr gut verstanden und die hatten erstmal einfach so einen Chat-Kontakt. Und der hatte aber schon gesagt, dass er die Fantasie hat, dass er verspeist wird von einem anderen Menschen. Er möchte nicht mehr leben und er möchte gerne verspeist werden, weil er eben eine endgültige Verbindung mit jemandem eingehen wollte. Oh Gott, das war so seine Fantasie.
Und wer war das?
Das war der Bernd Brandes, der letztendlich da getötet wurde. Der war Ingenieur.
Wie alt war der?
Mitte 40 war der.
Okay.
Und der kam aus Berlin und ist dann auch angereist. Und das hat der Maivis auch ziemlich genau alles so erzählt, weil das hatte ich vorhin, glaube ich, falsch gesagt. Das ist in Hessen gewesen, das Ganze.
Ach, Rotenburg, Wüstenfeld oder so.
Genau, Wüstenfeld heißt das, ja. Genau. Mhm. Und es war nämlich so, dass er hatte ihn abgeholt. Da hatten sie sich das erste Mal ja live gesehen. Also der Maivis hat den Brandes vom Bahnhof abgeholt.
Also er kam von Berlin.
Genau.
Also hat er ja noch lange Zeit gehabt, sich das nochmal zu überlegen.
Ganz genau. Sagen, ne? Aber er war wirklich entschlossen.
Okay.
Und dann sind sie ins Haus. Da muss man dazu sagen, ganz kurz, dass zwischenzeitlich die Mutter verstorben war.
Wollte ich gerade fragen, wo ist die Mutter denn?
Genau, die Mutter war zwischenzeitlich verstorben. Und da hatte er das auch so gesagt, dass mit dem Tod der Mutter hatte er diesen Fantasien dann mehr Raum gegeben. Weil vorher waren das Fantasien, aber er hat da jetzt noch nicht so im Internet rumgeguckt. Aber als die Mutter dann tot war, fühlte er sich so befreit, das jetzt mal, ich sag mal, anzugehen.
Okay.
Und dann hat er ihn vom Bahnhof abgeholt. Die sind dann in die Wohnung, in das Haus gefahren und hatten sich da, ich weiß gar nicht mehr, erstmal noch so unterhalten und hatten dann entschlossen, eben die Fantasie auszuführen. Der Maivis hat da ganz viel dafür auch vorbereitet. Und was sie sich überlegt hatten, ist, dass auf jeden Fall der Brandes erstmal Schmerztabletten und Schlaftabletten nimmt, weil er wollte auf jeden Fall, dass der Maivis ihm erstmal einen Teil von seinem Penis abschneidet.
Oh Gott.
Er hatte nämlich die Fantasie, dass das abgeschnitten wird und dann abgeschnitten wird und er das dann isst, der Maivis.
Und der hat es aber, dieser Brandes, also der hat es dann aber nicht gemerkt.
Ja, Moment, da komme ich gleich zu.
Okay.
Die haben ihm dann, die wollten ihm, damit er die Schmerzen nicht so spürt, wollten die ihm erstmal Schlaftabletten geben. Dann hatte er die genommen und hat aber irgendwie nicht so richtig gemerkt. Und dann ging das hin und her. Zwischenzeitlich hatte er ihn wieder zum Bahnhof gefahren, weil sie gesagt haben, das bringt hier nichts. Wir kriegen das heute hier nicht mehr hin.
Ach so.
Und dann hat der Brandes aber gesagt, nee, ich will, dass wir zurückfahren. Ich möchte, dass wir es heute durchziehen.
Ach so, der hat sich wieder angezogen, die haben sich wieder, und dann sind sie wieder losgefahren zum Bahnhof.
Genau, zwischenzeitlich.
Ja.
Und dann sind sie aber wieder ins Haus und haben sie gesagt, so, ich sag jetzt mal, jetzt machen wir das. Und
also der Brandes wollte das dann?
Genau, der Brandes wollte das unbedingt. Und der Maivis hat das auch ganz krass erzählt, wie er so mit dem Messer da angefangen hat zu schneiden.
Mhm.
Und dann erstmal das falsche Messer hatte, das war nicht scharf genug. Und dann hat er dann so reingeritzt. Oh, ganz ekelhaft.
Mhm.
Bis er das dann geschafft hatte.
Aber da hat er aber der andere das nicht mitgekriegt.
Doch, da hat er das noch so halb mitbekommen.
Ach, oh.
Und ist dann so langsam, hat es angefangen mit dem Bluten und dann wurde ihm langsam schwummerig.
Okay.
Da hat so langsam auch das Mittel angefangen zu wirken. Und der Maivis hat den Brandes dann erstmal hochgebracht ins Bett.
Okay.
Nee, entschuldige, in die Badewanne, weil er ja so viel geblutet hat.
Mhm.
Und wollte in der Zeit halt den Penis anbraten.
Oh Gott.
Weil die den ja beide essen wollten.
Ja.
Und das erzählt der Maivis in diesem Interview auch sehr detailliert, weil der Interviewer fragt, wie macht man das dann in dem Moment? Und der erzählt dann, ich habe ein bisschen Olivenöl genommen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann angebraten.
Also wie ein normales Stück Fleisch halt.
Genau. Nur sie waren dann beide sehr enttäuscht, weil das in der Pfanne ganz klein geworden ist.
Oh Gott, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen lachen muss.
Du, das geht mir genauso. Das ist natürlich nicht witzig, aber es hat auch eine gewisse Ironie, wie er das erzählt in dem Moment.
Ja, natürlich, okay.
Und das ist dann so ganz,
Aber da muss ich mal kurz nochmal zwischenfragen. Also, er war in der Badewanne und dann muss er den ja irgendwie raus und dann muss er das ja verwickelt haben, dass der da nicht so ausblutet, ne?
Weil ja, die haben so ein paar Tücher davor gemacht.
Okay.
Dann hat er ihn hochgebracht, so ein bisschen gestützt und er ist dann immer zwischenzeitlich mal in Ohnmacht gefallen und wieder wach geworden, weil er halt so viel Blut verloren hat.
Aber das war ja
auch Ziel. Er wollte ja auch sterben. Er wollte zuerst, dass der Penis gemeinsam quasi verspeist wird. Ja. Und danach war seine Fantasie, dass er ihn tötet und dann zerstückelt und auch noch Teile von ihm isst.
Oh, heftig.
Ja.
Von denen musste er ja auch. Und wenn er dann vielleicht dann noch, doch nochmal das Gefühl hat, er möchte doch noch leben, ne? Das
ja.
muss ja auch fies sein.
Und das sagt der Maivis halt, dass das überhaupt nicht der Fall war. Der sagt ja, okay. halt, dass der Brandis die ganze Zeit total entschlossen war mhm. und gar nicht darüber nachgedacht hat und das auch gar nicht zwischenzeitlich mal geäußert hat, so huch, jetzt möchte ich das doch nicht oder irgendwie etwas.
Ja.
Die haben sich da auch noch ganz normal unterhalten und
derbe.
Das ist so heftig.
Und dann sitzt er da so ohne...
Genau. Also er hatte nicht den ganzen, ich glaube nur die Hälfte.
Egal. Menschen,
aber
reicht.
Ja, genau. Und dann hat irgendwann der Maivis den Brandis erstochen. Der hat ihm in den Hals gestochen. Dann war der tot.
Das hat er auch noch mitgekriegt, dass er ihn jetzt in den Hals sticht? Oder wie haben die das
geplant? Der war die ganze Zeit, sage ich mal, immer also, zwischen Ohnmacht
also
und
so
wieder...
Also ein bisschen in Ekstasenmäßigen...
Ja, er hatte so viel Blut verloren, deshalb ist er in Ohnmacht gefallen. Und er hatte ja die ganzen Schlaftabletten noch im Körper. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die haben dann natürlich irgendwann ein bisschen gewirkt.
Also hat er mehr oder weniger das gar nicht mitgekriegt.
Wahrscheinlich.
Also selbst das Essen nicht mehr, so könnte ich mir vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Man kann das theoretisch, sage ich mal, ganz hart nachschauen, weil der Maivis hat das fast alles aufgenommen. Das ist ein 4,5-stündiges Video geworden von dem Abend. Insbesondere dann das Zerstückeln danach. Nach dem Stich in den Hals hat er seinen Körper zerstückelt.
Mit
da
was
hatte
denn?
Er sich mit Sägen und Messern, er hatte sich da extra quasi, ich sag mal, so eine Werkbank.
Also kann man sagen,
ne, fertig gemacht.
Aus dem Bauhaus so einmal richtig
so,
ausgestattet.
Ungefähr, genau, ja. Und da lief dann auch die Kamera die ganze Zeit.
Ja.
Und das haben sie dann halt alles aufgenommen. Und ja, dann hat er das Fleisch, was er noch essen wollte, eingefroren.
Ja.
Und den Rest entsorgt.
Aber dass man da überhaupt so ein Drang nach hat, das zu essen. Ne?
Ja.
Das ist so.
Das hat er erklärt. Und zwar hat er das, also es gibt da natürlich eine ganz, ganz ausführliche psychologische Hintergrundgeschichte, die will ich jetzt nicht in aller Detailtiefe erzählen, aber mal ganz zusammengefasst hat er gesagt, er hat sich immer einen kleinen Bruder gewünscht.
Ja.
Und immer jemanden, der immer bei ihm ist. Und er hat sich gewünscht, indem, dass er den Brandis isst.
Ja.
Dass er nicht mehr alleine ist, sondern immer ihn bei sich hat. Das war so die Fantasie dahinter. Er hat das mehrfach betont, dass das keine sexuelle Fantasie war, sondern dass es wirklich um diese Nähe ging.
Mhm.
So. Und als dann ein bisschen Zeit vergangen war, ist er wieder in das Forum gegangen, hat wieder, ja, ich sag mal, nach einem nächsten Opfer gesucht. Und ein Student, der aus irgendwelchen Gründen da unterwegs war für irgendeine Diplomarbeit oder so, ich weiß es nicht genau.
Also das war einer, der nicht, also der wollte jetzt nicht sterben, der hat das so gemacht zum Recherchieren.
Genau.
Okay.
Der hat das dann gemeldet, den Maivis, und daraufhin kam dann eine Hausdurchsuchung etc. pp. Und dadurch ist er aufgeflogen. Und Hauptbestandteil der Anklage basierte dann auf dem Video, was er hatte. Er hat es auch sofort zugegeben.
Mhm.
Und er hat auch in dem Interview gesagt, er hat manchmal das Gefühl, er wollte auch so ein bisschen geschnappt werden. Und wenn er jetzt draußen wäre, würde er in jedem Fall das nochmal machen, weil er diesen Drang ganz extrem hat.
Immer noch?
Immer noch, ja. Gott. Er hat gesagt, das hat sich dadurch nicht verflüchtigt oder so, das ist immer noch. Er möchte gerne anders sein, hat er mehrfach betont, aber er fühlt sich eben so.
Ich frage mich mal, ob das denn weggeht von so ganz vielen therapeutischen Sitzungen oder so.
Ja, das ist die Frage, aber das war im Vornherein gar nicht das Thema, sondern der wurde ja erstmal nur zu Totschlag für 8,5 Jahre verurteilt.
Ja, ach, mehr hat er gar nicht gekriegt.
Nee, erstmal nicht, weil man ja gesagt hat, es ist ja Tötung auf Verlangen gewesen.
Mhm.
Und dann wurde aber nochmal das neu aufgelegt und dann hat er lebenslange Haft dafür bekommen.
Mit dieser Sicherheitsverwahrung im Anschluss, oder?
Soweit ich weiß, nicht.
Okay.
Sondern erstmal nur lebenslänglich.
Okay.
Er ist natürlich in Therapie.
Ja.
Logisch, also auch unabhängig von Sicherheitsverwahrung oder unabhängig davon, ob er jetzt in der Psychiatrie ist oder im normalen Gefängnis. Er ist natürlich in Therapie. Ob das natürlich jemals geheilt werden kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, ja, und vor allen Dingen, er wird ja auch keine Schuldgefühle haben, weil der andere ja auch sterben wollte, ne?
Jein, er sagt schon, ihm ist klar, dass das nicht richtig war, dass er einen Menschen getötet hat. Er sagt auch, natürlich, das war auf Verlangen, aber einen Menschen zu töten und zu essen ist trotzdem nicht richtig. Also ich sag mal, er hängt da ein bisschen zwischen den Seilen.
Okay.
Ja, Tanja, war schon ein ganz schön krasser Fall, fand ich.
Ja, es war ein krasser Fall und man hört natürlich auch noch einen ganz krassen Unterschied im Ton, ne?
Das finde ich auch, ja.
Da haben wir uns ja zum Glück sehr gesteigert.
Ja.
Aber Matze, welcher von deinen Fällen aus der Staffel 1 gefällt dir denn am besten oder welcher hat dich noch am längsten beschäftigt?
Ja, es ist immer noch der Akazienweg. Das ist der, der wird es auch bleiben. Aber ich muss auch sagen, den Kopfabkiller, der ja seine Frau geköpft hat, in Berlin war das ja auf seiner Dachterrasse, weil er gedacht hat, er ist Jesus.
Ja.
Den fand ich auch noch sehr, sehr schlimm.
Dann lass doch in den einfach nochmal reinhören.
Okay.
In meiner ersten Geschichte, die ich erzählen möchte, nehme ich euch alle mit nach Berlin. Da ist eine schlimme Tat passiert auf einer Dachterrasse. Das war 2012. Da war Orhan S., ist von seiner Frau aus der Wohnung gedrängt worden, weil sie sich getrennt hatte von ihm. Vorweg ist da ein langer Streit zwischen den beiden eskaliert. Der Orhan S., der hatte so ein Techtelmechtel mit einer Nachbarin. Er selber war 32, seine Frau 30 und die Nachbarin, die war 34, so. Und aufgrund dessen nimmt man an, gab es halt immer wieder Streitigkeiten und letztendlich hat die Ehefrau ihn dann halt aus der Wohnung verbannt, sag ich mal so. Und da kam er nicht mit klar. Jedenfalls hat er sie dann wieder reingedrängt in die Wohnung an dem Tattag.
Also er wollte sie quasi in der Wohnung besuchen und hat dann, oder wohnte er dann noch?
Ich glaube, sie hat ihn schon rausgeworfen und er wollte sie halt zur Rede stellen. Und dabei ist es passiert.
Ah, okay. Also hat sie die Tür aufgemacht und dann wollte
er... Genau, hat er sie reingedrückt und dann hat er sie auf die Dachterrasse gedrängt. Und ja, dann hat er zwei Schwerter dabei gehabt.
Oh, da muss ich mal einmal zwischenfragen. Waren die denn allein in der Wohnung?
6 Kinder in der Wohnung haben geschlafen. Also jedenfalls nimmt man das an. Wobei andere sagen, in diesem ganzen Wohnkomplex, das haben alle mitgekriegt. Also warum nicht auch die Kinder?
Ja. Also draußen andere Wohnungen haben es mitgekriegt, dann selbstverständlich mit Sicherheit auch die, die da drin wohnen, meinst du?
Gehe ich von aus.
Ja.
Ist jetzt nicht also man sagt es jetzt so. Er hat dann zwei Schwerter gezogen, mit dem einen Schwert hat er seine Frau erstochen und hat dann den Kopf abgetrennt.
Das ist ja brutal.
Den Kopf in den Innenhof geworfen. Und da ging auch noch ein 16-jähriges Mädchen vorbei. Der fiel quasi vor den Füßen. Und dann hat er noch weitere Körperteile abgetrennt. Von der Frau.
Alles auf der Dachterrasse.
Alles auf der Dachterrasse und hat diese Teile auch noch in den Innenhof geworfen.
Muss man sich ja jetzt vor allen Dingen mal vorstellen, was das für ein Kraftakt ist, ne? Also mit einem Schwert Körperteile abzutrennen.
Das belegt ja irgendwie auch so, dass der richtig so in Ekstase gesetzt
ist. Genau. Sein, ne? Ja, wie in so einem Rausch. Das glaube ich nämlich auch, wo du dann auch ganz viel Kraft auf einmal hast, ganz viel Adrenalin im Körper und wo du dann zu sowas fähig bist. Weil das wird ja auch Zeit gedauert haben. Der muss sich da richtig angestrengt haben, um das zu machen. Das frage ich mich sowieso, weil wenn er mehrere Körperteile abgetrennt hat, dann wird das ganz schön lang gedauert haben. Und wenn da schon so viele Schreie gemeldet wurden, dann muss ja die Polizei relativ bald eigentlich da gewesen sein.
Ja klar, die haben auch mal gerufen, hör auf. War es natürlich auch schon zu spät, ne? Also da war sie ja schon tot, mehr oder weniger. Die Nachbarin, also diese 34-Jährige, denke ich auch mal dran, die muss sich doch jetzt so richtig Schuldgefühle machen, ne?
Das denke ich mir auch, dass die mit Sicherheit richtig Schuldgefühle hat. Zum einen Schuldgefühle, weil sie denkt, dass die Affäre schuld ist daran, dass die überhaupt diesen Streit hatten. Und zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie denkt, das hätte ich auch sein können.
Ja, das stimmt. Und was aus diesen, und diese 6 Kinder, also da denke ich auch mal dran, wenn die so, haben die das jetzt mitgekriegt oder nicht? Die sind jedenfalls an dem Abend noch da gibt's ja so einen Notdienst, noch weggebracht worden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dadurch, dass da ja so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Action war im Hof und überall, dass die davon nicht wach geworden sind.
Das kann ich mir auch auf gar keinen Fall vorstellen. Das werden die 100% mitbekommen haben. Wenn sogar Nachbarn das mitbekommen haben, gerufen haben und so weiter, dann werden die Kinder in der Wohnung das sicher mitbekommen haben.
Aber wobei, wenn ich so denke, ich gehe manchmal, wenn ich mit einem Freund weggehe, der hat ja auch ein Kind. Und wir da noch so ein bisschen laute Musik hören und hier dann so ein bisschen vorglühen, sagt man ja. Und er zieht die Haustür auch mal richtig stark zu, weil die halt so ein bisschen klemmt. Aber wird er da nicht wach vorne? Da meint er, nö.
Ja, gut, Kinder haben ja auch wirklich einen tiefen Schlaf. Man weiß es nicht. Letztlich, so oder so, werden die total traumatisiert sein.
Ja. Und zum Urteil, er wurde für unzurechnungsfähig verurteilt. Er hat bei dem Verfahren gesagt, dass sie vom Teufel besessen war. Und ja. Und sie Satan irgendwie so halt, ne? Und deswegen hat er sie getötet.
Und deshalb haben die Psychologen gesagt, dass er unzurechnungsfähig ist, weil er eben so crazy Sachen gesagt hat. Ja. Das finde ich...
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mir, das haben die schon abgecheckt, ne? Richtig.
Ja, aber wenn sie ihn für unzurechnungsfähig eingeordnet haben, dann wird das ja auch was damit zu tun gehabt haben, dass sie das...
so gedeutet haben.
Genau, dass sie das so gedeutet haben, dass sie ihm das ja in dem Moment wahrscheinlich geglaubt haben. Wobei ich das ganz schön... ja, riskant finde, weil ich finde, die Umstände der Tat sind ja eigentlich schon sehr eindeutig, dass er zurechnungsfähig war. Ich meine, wir sind beide Laien. Ja, das klar. Muss man immer dazu sagen. Aber ich finde, es ist schon recht auffällig. Seine Frau hat ihn verlassen, weil er eine Affäre hatte. Und daraufhin hat er seine Frau getötet. Das ist für mich, ja, ein ganz klassischer Beziehungsmord eigentlich.
Er kam ja vor allem mit Schwertern
hin, an, ne? Genau.
Also das ist ja schon Vorsatz.
Genau,
das ist ja schon
Vorsatz,
ein Mord.
Genau,
ne? Also,
hätte ich auch gesagt.
Ja.
Und von daher, ja, und eine Schwere der Tat kann man ja eigentlich auch feststellen, wenn er die da noch zerhackt hat in dem Sinne. Also das ist mal interessant, aber gut, da gibt es ja immer viele unterschiedliche Blickwinkel drauf. Ein Psychologe spricht natürlich auch nochmal anders mit dem. Da wollen wir jetzt uns auch nicht anmaßen, das besser beurteilen zu können. Aber ich finde, die Umstände sprechen eigentlich für eine Beziehungstat und für Mord und weniger für Unzurechnungsfähigkeit.
Ja.
Aber okay.
Das war echt eine heftige Geschichte, ne? Also jetzt das nochmal so zu hören, das...
Ja, vor allen Dingen, was aus den Kindern geworden ist, das würde ich ja... Also man, da habe ich leider nichts mehr recherchieren können. Vielleicht ja auch zum Schutz der Kinder. Neuigkeiten gibt es da, soweit ich weiß, nicht.
Wir könnten ja eigentlich mal alle unsere Fälle durchgehen und schauen, ob es da Neuigkeiten gibt, ne? Also wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben.
Dann nehmen wir den einen oder anderen Fall uns nochmal vor,
genau.
Ja. Ja, und dann gab es da ja auch noch diese Folterzelle von Siegburg. Kannst du dich da auch noch dran erinnern?
Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen auch noch an eine andere Folterzelle. Wobei, es war keine richtige Zelle, aber Jim Reeves.
Ja.
Gefoltert und gefehlt.
Die waren beide ziemlich, die haben ja beide ähnliche Schicksale durchleben mussten, wie unsere Opfer.
Ja, und das fand ich sehr, sehr grausam, muss ich sagen.
Ja.
Also das, ja, viele Parallelen und beides sehr grausam, fand ich.
Ja. Und dann hattest du noch die Geschichte erzählt von dem Mädchen. Die hatte ja noch ihren Freund zersägt. Das fand ich ja auch so makaber. Die hat ja im Internet da noch diese ganzen Utensilien recherchiert oder wollte sich doch noch eine Kühltruhe kaufen und sowas.
Ja.
Und das weiß ich auch noch.
Hatte sie da alles gegoogelt. Das hatten wir im weiteren Verlauf ja auch das ein oder andere Mal noch. Dann hatten wir einen Serienmörder in der Staffel.
Ja.
Haben wir ja auch mittlerweile mehrere schon gehabt.
Also ich finde es immer, wir machen es eigentlich immer, ich will jetzt mich nicht selber beweihräuchern, aber ich finde, wir sind eigentlich immer sehr abwechslungsreich, was unsere Fälle angeht.
Versuchen wir, ja.
Ja.
Das stimmt. Und in Staffel 1 haben wir da schon ganz gut was geschafft und finde ich, und das hat sich dann ja eigentlich auch so in den nächsten Staffeln weitergezogen.
Das stimmt. Tanja, lass uns doch jetzt mal nach Südkorea gehen.
Ja. Okay, und nochmal zur Vorgeschichte. Das ist eine Geschichte, die wir damals erzählt bekommen haben, eben von einer ehemaligen Kollegin. Und es hat uns ja beide damals schon fasziniert, der Fall, als wir den gehört haben. Und jetzt hast du ja auch nochmal mit ihr gesprochen und das alles nochmal ein bisschen aufgefrischt, ne?
Genau.
Ja. Wir gehen nach Seoul. Und
2001.
Mhm. Und dort lebte ein Ehepaar.
Genau.
Und die beiden hatten sich sehnlichst ein Kind gewünscht. Und es hat aber über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit nicht geklappt.
Das ist richtig.
Ja.
Und die wollten natürlich wissen, warum das nicht geklappt hat. Und da ist er zum Arzt gegangen, um zu prüfen, ob er überhaupt zeugungsfähig ist. Was er aber seiner Frau verheimlicht hat.
Hatte er ihr auch verheimlicht, dass er zum Test gegangen ist? Oder
alles,
nur
er hat
das
gar
Ergebnis?
Nichts gesagt.
Ach, er hatte gar nichts gesagt. Okay, ja. Denn es stellte sich ja heraus, er ist zeugungsunfähig. Das heißt, es war überhaupt nicht möglich, dass die beiden gemeinsam ein Kind bekommen. Und dann ist aber Folgendes passiert.
Und zwar, eines Tages hat die Frau zu ihm gesagt, dass sie schwanger ist. Und das war natürlich für ihn ein Zeichen, dass sie ihn betrogen hat, weil er keine Kinder kriegen konnte.
Und ich stelle mir das jetzt so vor, wie sie dann so total glücklich ihm das, weißt du, die Nachricht übermittelt hat, weil sie hatten sich ja beide ein Kind gewünscht. Und er konnte sich in dem Moment ja gar nicht freuen, weil er wusste ja, das muss bedeuten, dass sie ihn betrogen hat.
Genau.
Das ist schon heftig, finde ich.
Und die haben ja jetzt erstmal, also für ihn vor allen Dingen, die haben ja so erstmal weitergelebt, bis das Kind geboren wurde.
Ja.
Und er war ja, muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, voller Hass auf die Ehefrau und dem Kind.
Ja. Also er konnte das gar nicht so als sein Kind annehmen, ne?
Genau.
Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie alt war das Kind dann, als dann die Tat?
Das war anderthalb.
Also noch ganz klein, ne?
Ja, zwischen 1 und 2 Jahren, das wusste sie auch nicht ganz genau. Ja, ja. Aber jedenfalls zwischen 1 und 2 Jahren. Die Frau ist mit dem Kind einkaufen gegangen und auf einmal war das Kind verschwunden. Soweit weiß man. Mhm. Aber wie es verschwunden ist, warum und weshalb,
wusste man ja erst
zu dem Zeitpunkt nicht.
Ja, also ging man erstmal von einer ganz normalen Entführung aus, ne?
Ja, oder genau, dass jemand dieses Kind haben wollte, ne?
Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie lange das gedauert hatte, bis die ein erstes Zeichen bekommen haben.
Das schlimmste Zeichen, was ich je in einem Fall, über einen Fall gelesen habe. Ja. Und zwar, also das Kind war ja weg, die Polizei war informiert, die haben alles abgesucht. Es war also auch sehr medial, dieser Fall, also zu dem Zeitpunkt. Und es hat wirklich 5 Tage gedauert, bis das erste, also sagen wir mal so, in dem Fall die erste Spur vor der Tür lag. Und zwar die Hand von dem Baby.
Ja, das ist so ekelhaft.
Auf der Fußmatte.
Unfassbar, wenn man sich das vorstellt.
Die haben in so einem Mehrfamilien, also in so einem Wolkenkratzer gewohnt. Und es lag wirklich vor der Tür diese Hand.
Das ist so heftig. War das das einzige...
Ja, nur diese Hand.
Zeichen, was sie bekommen haben?
Kein Brief, gar nichts. Es lag nur diese Hand vor dieser Tür.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, als Mutter findest du die Hand von diesem Baby.
Ja, das ist...
Kleinkind.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich echt nicht vorstellen.
Ja, und das ist natürlich, das war also der Fall, sagte sie auch, das ging da wirklich jeden Tag durch die Medien.
Mhm. Und wie ging das danach weiter?
Ja, es ging dann erstmal weiter, dass... die beide natürlich total fassungslos war. Also er hat den Fassungslosen gespielt. Mhm. So viel muss ich jetzt leider verraten. Weil er mit dieser ganzen Geschichte was zu tun hatte, Tanja.
Ja, ganz genau. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur Auflösung. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr, ob dazwischen noch mal irgendwas war. Ob sich der Täter quasi noch mal gezeigt hatte. Das erinnere ich nicht mehr. Oder ob das nur diese Hand dann war.
Das war nur die Hand.
Das war nur die Hand. Ja. Und dann, weißt du noch... wie lange das dann gedauert hatte, bis die Polizei irgendwann vor der Tür stand?
Das war nochmal so circa eine Woche.
Ja, okay, dann ging das ja relativ schnell. Das hatte ich nämlich nicht mehr im Kopf.
Und da musst du ja sagen, die Frau hat ja mit ihrem Mann noch 5 weitere Nächte zusammen in einem Bett geschlafen.
Ja.
Also eigentlich, ich nehme es jetzt vorweg, mit dem Mörder des eigenen Kindes.
Genau so ist es. Was man aber erst im Nachgang rausgefunden hat.
Ja.
Denn es war ja so, die Polizei, auch vor allen Dingen durch diesen medialen Druck, hat natürlich in alle Richtungen ermittelt. Und selbstverständlich haben sie sich auch die Familie ganz genau angeguckt. Und nach ein paar Tagen hatte die Frau so ein bisschen verzweifelt eben auch geäußert, dass ihr Mann sich in den letzten 2 Jahren schon das ein oder andere Mal komisch verhalten hat. Also er hat natürlich so getan, als wäre alles in Ordnung, aber die Frau hat das gespürt. Er hat sich wenig um das Kind gekümmert, er hatte wenig Interesse an dem Kind. Und als das Kind jetzt verschwunden war, hatte er sich auch komisch verhalten. Also er hatte sich einfach nicht so verhalten, wie normalerweise ein Vater sich verhalten würde, wenn sein Kind weg ist. Und insbesondere dann, als die Hand da lag, ist die Frau total durchgedreht. Aber er war relativ ruhig und das hat sie auch ein bisschen irritiert. Sie hat sich da nicht so viel bei gedacht. Aber als die Polizei immer mehr Fragen gestellt hat und sie immer mehr dazu gesagt hat, da ist die Polizei ein bisschen hellhörig geworden.
Ja. Und vor allen Dingen im Nachgang war ja auch noch, die haben ja auch natürlich noch aus diesem Einkaufszentrum, wo das Kind verschwunden ist, diese ganzen Videoaufnahmen ausgewertet. Und da war ja auch, im Nachhinein haben sie es ja, die haben es ja in den ersten Durchsichten gar nicht gemerkt, war der Ehemann ja auf den Bändern auch noch zu sehen.
Ja, und da haben sie sich natürlich nichts bei gedacht, weil sie ihn damit nicht in Verbindung gebracht haben zuerst.
Ja.
Ja, genau. Und die Polizei hatte dann angefangen, ich will jetzt nicht sagen, ihn zu observieren, aber schon so ein bisschen zu recherchieren und hatte dann auch halt Abrechnungen durchgeguckt und alles, was so dazu gehört und ist da dann auf diesen Test zufällig gestoßen.
Ja.
Da haben sie gesehen, dass er mal so einen Test gemacht hat. Das war ja schon lange her, aber sie haben halt ordentlich recherchiert.
Ja.
Und dann haben sie mit, ich weiß nicht, wie das in Südkorea läuft, ob du da eine Sondergenehmigung brauchst oder was auch immer, haben sie auf jeden Fall das Testergebnis sich geben lassen und haben gesehen, dass er zeugungsunfähig ist.
Und der Zeitpunkt davor der Schwangerschaft war.
Genau. Ne? Und dann haben sie erstmal noch gar nicht ganz großen Alarm gemacht, sondern sie haben einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt da nochmal hin zur Wohnung und den Mann befragen.
Ja.
Und dann haben die geklingelt, die Frau hat die Tür geöffnet. Und dann der Mann saß so irgendwie im Wohnzimmer und hat so da durchgeguckt und hat diese Polizeibeamten gesehen, die da mit so einem ernsten Blick natürlich standen. Und er muss das einfach geahnt haben in dem Moment.
Ja, er ist einfach nur zur Balkontür und ist aus dem 21. Stock gesprungen.
Genau.
Kommentarlos, ohne irgendwas.
Ja, und was ich auch richtig schlimm finde, natürlich haben die danach noch weiter recherchiert und es gibt zum Beispiel... gab wohl einen sehr guten Freund von ihm, der das auch nochmal sehr ausführlich und klar erzählt hat, dass er eben keinen Bezug zu dem Kind hatte und teilweise richtig Hass auf dieses Kind hatte. Genau, der richtig. Konnte sich das nur nicht erklären, weil er das ja auch nicht wusste mit diesem Zeugungsunfall.
Aber seine Frau hat er auch ab dem Zeitpunkt ja gehasst.
Genau, und so konnte man sich das alles zusammenreimen, sodass man ziemlich sicher ist natürlich, dass er der Täter ist, aber 100% weiß man es letztlich natürlich nicht, weil auch bis heute keine Leiche gefunden wurde.
Das ist auch schlimm. Weil sie hat ja irgendwie. Das ist
so schlimm für die Frau vor.
Ja, die hat ja irgendwie gar keine richtige Ruhe. Ja, so, ne? Man will dann wenigstens eine Lösung wissen. Ne?
Ja.
Ja, also finde ich ganz schlimm, die Geschichte. Die ist ja hier also ich habe sie jedenfalls nicht gehört hier.
Nee, ich habe auch nichts darüber wieder im Internet gefunden. Also. Zumindest in den deutschen Medien hat das Ganze nicht stattgefunden. Ne?
Ja.
Aber das ist echt. Gut.
Tanja, wir sind am Ende der Staffel 3. Wir starten ja nächste Woche. Jetzt müsst ihr alle ganz tapfer sein, die kein Podimo-Abo haben. Exklusiv bei Podimo. Allerdings habt ihr alle die Möglichkeit, 14 Tage Podimo zu testen. Und wir verlosen auch noch zusätzlich 2-mal ein Abo für einen Monat. Also ihr schreibt uns einfach an crimeupyourlife@gmx.de mit dem Stichwort Abo Podimo und wir losen dann 2 Hörerinnen oder Hörer aus.
Und was man aber dazu sagen muss, ist, dass wir auch immer eine Folge noch frei verfügbar für alle Streaming-Plattformen machen werden.
Genau.
Und das gilt jetzt auch erstmal nur für die Staffel 4 und danach. Schauen wir weiter. Und ihr könnt natürlich über euer Abo auch noch ganz viele andere exklusive, sehr, sehr spannende und interessante Podcasts hören. Von daher lohnt sich ein Abo so oder so. Und wir hoffen, dass wir euch dann in der nächsten Staffel ganz normal wieder nächste Woche unterhalten können.
Genau. Und Podimo macht auch viele Eigenproduktionen, so wie Im Dunkeln. Das ist jetzt ganz aktuell mit diesem Rebecca-Fall, mit dem verschwundenen Mädchen aus Berlin. Könnt ihr auch da hören. Und uns natürlich. Und wir freuen uns auch immer nach einer Folge, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr die Folge dann nicht so gut fand, dann gar nichts machen. So, Tanja, für unsere Hörerinnen und Hörer, die möchte ich natürlich aus der 3. Staffel nicht so schockiert zurücklassen. Auch bei uns passiert, trotz der Ernsthaftigkeit der Sendung, einiges an Pannen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und damit verabschieden wir uns aus der 3. Staffel.
Irgendwie habe ich einen Frosch.
Ich finde das sowieso komisch erzählt, ne? Oder, aber gut, das.
Mach doch erstmal.
In diesem Haus, in dem es.
Es war so, es waren 2 Anhalterinnen. Das stimmt nicht. Die kann die. Weißt du, musst du stoppen?
Warum?
Ja, weil ich gesagt habe, die.
Ach so.
Durch welche Straßen denn?
In wie heißt das? Passandra. Und wie ist der hingerichtet worden?
Der wurde, wie heißt denn das jetzt?
Scheiße, das habe ich nämlich jetzt nicht mehr, das weiß ich nicht mehr, wie das heißt.
Cartagena.
Jetzt bin ich raus.
Oh, peinlich, ja klar, meine Schuld.
Scheiße.
Und das vergisst du dann rauszuschneiden, weißt du, wie wir uns hier ankern.
Und Blanco, die hatte, und zwar in den USA, ein Mietergeschäft. Sie hatte in Kolumbien ein Mietergeschäft und
Aber kannst du mal ganz kurz sagen, weißt du, wie man auf sie gekommen ist, also wie man sie gefasst hat?
Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar kann ich dir eben nicht sagen.
Irgendwie habe ich einen Frosch. Die Geschichte hast du schon mal erzählt, Mats.
Nein.
Wie alt war er denn zu dem Zeitpunkt?
Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Das darfst du auch nicht fragen, weil das habe ich auch nicht rausgekriegt. Und da gab es einen Freier, der ganz besonders oft gekommen ist, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Irgendwie habe ich einen Frosch.
Ja. Du sollst mit dem Jahr aufhören.
Das finde ich so heftig, dass die Eltern...
Warte mal ganz kurz, kannst du das anders als heftig mal einmal sagen? Das fand ich so schlimm, zum Beispiel. Oh. Und der August, wie hieß der jetzt?
Ich weiß nicht, Paul. Und weißt du, welche Tour das genau war, die da gefahren sind?
Ja, die sind also quer durchs Mittelmeer. Italien, Frankreich.
Frankreich jetzt schon? Wie kommst du denn jetzt auf Frankreich?
Und auf einmal ist der auch nicht mehr bereit, mit der Polizei zu kooperieren, sondern er will das... Kooperieren heißt das so?
Kooperieren.
Und zwar in den 70ern. Überhaupt nicht. Und da wurde bei festgestellt, dass sie alle eine naive Religiosität, hatten. Oh, scheiße.
Die Beth und die Sandra waren zu dem Zeitpunkt, es stand überall 17 und 18, aber sie waren noch unter 18, also.
Ja, 17 ist unter 18.
17 und 18?
Ja.
Und 18 ist auch unter 18?
Nee, aber 17.
Ja, aber beide waren ja unter 18. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Nochmal.
Irgendwie habe ich einen Frosch. Frei zu bekommen.
Mit welcher Begründung?
Mit der Begründung. Was weiß ich? Wenn sie das wollen. Keine Ahnung. So, das streichen wir. In Vorzeichen frei zu bekommen. So.
Das ist doch ein geiler Schluss.
Ja.
Crime of your life. Was willst du sagen?
Das weiß ich auch nicht.
Sag doch einfach, ich dachte, du machst jetzt den Abbind.
Wir sagen.
In Hamburg sag ich mal Tschüss.